Nach der Karriere ist vor der Karriere. Philipp Clement ist da. Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian und bei mir ist ein besonderer Gast. Philipp Clement ist da. Hallo Philipp.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast an diesem doch etwas helleren Dienstagmorgen, als ich Montagmorgen, Entschuldigung, ich bin schon ganz Wochenende hier da und sonst irgendwas, als in den vergangenen Tagen. Schon mal vorab, die Folge, die haben wir schon vor etwas längerer Zeit aufgenommen, wenn ihr das hört. Also nicht wundern, wenn wir heute nicht so über aktuelle Themen reden, aber ich glaube, der Philipp, der hat auch genug zu erzählen, dass wir das auch mit interessanten anderen Dingen füllen können.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja im Moment im Tagesgeschäft nicht so involviert, von daher muss es nicht ganz so brandaktuell sein.
Du hast deine Fußballkarriere vor nicht allzu langer Zeit beendet. Wie fühlt man sich denn so als Fußballrentner?
Gut, im Großen und Ganzen es ist natürlich schon ein anderes Leben, das muss man schon sagen. Es hat sich dann schon vieles geändert, aber ja, ich genieße die Zeit im Moment. Wir haben jetzt eine längere Australienreise gemacht, von daher war das schon jetzt eine relativ entspannte Zeit und ja, versuche jetzt wieder viel auf Fußballplätzen unterwegs zu sein. Habe viel Zeit für die Familie und ja, da kann ich mich nicht beschweren aktuell.
Warst bis vergangenen Sommer, also es ist jetzt glaube ich ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her, warst du Fußballprofi beim FCK. Wie hast du die Zeit seitdem verbracht?
Ja gut, ursprünglich war mein Plan schon noch ein Jahr weiter zu spielen. Von daher habe ich im Sommer mich relativ lange fit gehalten und dann schon mich auch umgehört, ob da ein passendes Angebot da sein könnte. Das war dann aber nicht der Fall gewesen und dann habe ich so im Oktober, November entschieden, dann meine Karriere zu beenden und bin dann, wie eben schon angedeutet, sind wir dann relativ schnell nach Australien geflogen. Das war schon immer so der Plan, dass wenn die Karriere mal vorbei ist, wir eine größere Reise machen und waren dann jetzt über den Winter in Australien. Dort ist ja gerade Sommer, das war dann relativ gutes Timing. Und jetzt bin ich seit knapp 4-5 Wochen wieder zurück und bin jetzt im Moment relativ viel unterwegs, bin auf Fußballplätzen unterwegs, habe andere Vereine besucht, habe jetzt auch in den nächsten Wochen noch ein paar Vereine, die ich besuchen werde und versuche da mich einfach umzuschauen, neue Eindrücke zu sammeln, auch Sachen zu lernen, neue Dinge auszuprobieren und so. Eine Übergangsphase, die auch spannend ist und gar nicht langweilig.
Wie viel Grad hat man in Australien zurzeit?
Oh, da, halt so über 40 Grad war so der Höchstwert. Ja, das war dann auch zu heiß, ehrlich gesagt. Aber das Klima ist im Großen und Ganzen ist es sehr angenehm. Also da ist so die Sonne sehr stark, viel Sonnencreme benutzt. Da. Luxusprobleme.
Und jetzt wieder zurück im deutschen Winter. Herrlich, herrlich, herrlich.
Ja, das war schon das Kontrastprogramm, muss man sagen.
Ja, wie blickst du denn auf die vergangenen Monate zurück seit dem, seit Sommer?
Ja, also es ist, so wie ich anfangs schon gesagt habe, ein anderes Leben. Blick aber zufrieden zurück. Also ich glaube, man muss dann irgendwann, oder ich musste dann auch irgendwann so den Zeitpunkt finden, um zu sagen, jetzt kommt kein Angebot rein, jetzt ist dann auch Schluss, weil ich wollte nicht so in den Modus verfallen, ewig zu warten. Dann so mein Schicksal ganz gern selbst in der Hand, zumindest, dass ich das Gefühl habe, selbst in der Hand zu haben. Und habe dann einfach einen Schlussstrich gezogen, weil das dann schon irgendwie schon noch ein bisschen eine anstrengende Zeit war, dann so zu hoffen und zu warten, dass noch ein Angebot kommt. Und das wollte ich nicht und habe dann die Entscheidung getroffen, das zu beenden und bin jetzt auch gar nicht irgendwie traurig darüber oder mir geht es jetzt irgendwie schlecht oder ich bin in ein Loch gefallen. Also so wie ich vorhin gesagt habe, es ist jetzt Zeit, um neue Dinge auszuprobieren und da fühle ich mich wohl damit aktuell.
Ich stelle mir das aber schwierig vor, den Prozess sich auch irgendwie ich meine, irgendwo ist es ja auch ein Eingeständnis, oder? Dass man dann merkt, okay, scheinbar war es das jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also es war die Zeit, als dann so kein Angebot reinkam, da hatte ich schon so ein bisschen mit zu kämpfen, weil ja, man ja schon auch ein gewisses Selbstverständnis hat und ich dann auch so das Gefühl in mir hatte, da ist noch was, ich kann noch was leisten und wollte mir das auch selbst nochmal so ein bisschen beweisen, aber ja, muss man dann auch sich irgendwann ja eben eingestehen, dass das jetzt die anderen vielleicht nimmer so sehen und dann würde ich schon sagen, dass ich auch als Persönlichkeit so gefestigt bin, dass ich dann ja da auch schnell drüber hinwegkomme, weil ich mich jetzt nie nur als Fußballer definiert habe, sondern schon in meinem Leben auch immer viele andere Themen hatte, die mich erfüllt haben und dafür ist jetzt mehr Zeit und deswegen, klar, ist es dann natürlich keine einfache Entscheidung und hätte mir schon auch ein anderes Ende erhofft. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich in meinem Leben auch andere Sachen habe, die mich erfüllen und worüber ich mich definieren kann, war das jetzt nicht so, dass ich da irgendwie todtraurig war und morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen bin.
Was verändert sich denn im Alltag? Also ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor als Laie, dass du als Fußballprofi ja irgendwie auch, du hast einen festen Tagesplan, du hast eine feste Wochenplanung, du weißt, dann ist Training, dann ist Auslaufen, dann ist Physiobehandlung und das ist ja jetzt alles weg.
Genau, ja, also es ist während der Karriere natürlich sehr fremdbestimmt und auch alles sehr kurzfristig und jetzt ist es eben das komplette Gegenteil, ne? Also ich kann über meine Zeit frei verfügen. Und habe natürlich jetzt viel mehr Freiräume und gerade auch so die Wochenenden haben jetzt natürlich eine ganz andere Bedeutung. Also früher war es ja so, dann während der aktiven Karriere, dass die Wochenenden immer verplant waren. Und ja, jetzt haben die Wochenenden schon einen anderen Wert, ne? Man kann auch einfach viel mehr mit Freunden unternehmen, mit der Familie unternehmen. Das ist so im Alltag natürlich ein großer Unterschied. Ist aber gleichzeitig auch eine Herausforderung, ja, die Zeit einfach sinnvoll zu nutzen, auch einfach sich Dinge vorzunehmen, die sinnvoll sind. Also da bin ich ja dann schon jetzt auch für mich selbst verantwortlich und bin da dann auch so gestrickt, dass es mir schwerfällt, jetzt irgendwie einen Tag lang auf der Couch zu sitzen oder irgendwie einen Tag lang PlayStation zu spielen. Also die Zeiten sind vorbei und deswegen muss ich schon auch aktiv mir Themen suchen, an denen ich arbeiten kann. Das klingt mir aber ganz gut und macht mir auch Spaß.
Über das Thema, was du jetzt machst, würde ich gleich nochmal reden, aber erstmal nochmal auf die Karriere zurückblicken. Ich gehe mal gerade im Schnelldurchlauf durch. Du bist zwischen Pelzer Buh.
Ja.
Bist beim FCK ausgebildet worden in der Jugend, dann zu Mainz 05, dann über Paderborn, Stuttgart in die, wieder zurück in die Heimat dann im Endeffekt und warst dann auch wieder beim FCK jetzt am Ende. Wo würdest du sagen, sind so die größten Meilensteine deiner Karriere gewesen?
Ja, man muss schon sagen, im Rückblick war so das, oder die anderthalb Jahre in Paderborn, als wir dann von der dritten Liga bis in die erste Liga durchmarschiert sind und ich da schon auch ja, einen relativ großen Anteil, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, daran hatte. Das war schon so, ja, so der größte oder so die erfolgreichste Zeit in meiner Karriere und war dann eigentlich auch so, dass die Zeit davor, ja, sage ich mal, so ein Hinarbeiten auf die Zeit war und dann danach konnte ich dann so insgesamt nicht ganz an diese ja, sehr guten anderthalb Jahre anknüpfen. Das würde ich aber sagen, war so der größte Meilenstein und trotzdem hatte dann jede Station auch so ihre Berechtigung und war dann auch an sich immer eine gewisse Zeit bei einem Verein und deswegen war dann jede Station für sich auch irgendwie was Schönes und auch eine besondere Zeit.
Du hattest ja in Paderborn die besondere Situation, dass du mit Paderborn aufgestiegen bist in die Bundesliga, aber bist dann nach Stuttgart gewechselt und Stuttgart ist abgestiegen. Das stelle ich mir auch irgendwie ja, absurd vor auf eine Art und Weise.
Definitiv, habe ich glaube ich auch schon oft erzählt. Ja, es war dann damals schon, dass der Aufstieg mit Paderborn überraschend kam, war dann in den Gesprächen mit Stuttgart schon sehr weit und Stuttgart hatte dann auch eben so die Ansage gemacht, dass sie Spieler wollen, die sich für beide Ligen committen und ja, habe dann da für 4 Jahre unterschrieben und das muss man ja dann schon auch berücksichtigen, dass man dann nicht nur für eine Saison unterschreibt, sondern für 4 Jahre und war ja dann auch so, dass Paderborn nach einem Jahr wieder abgestiegen ist und wir sind dann mit Stuttgart aufgestiegen. Also war das im ersten Moment natürlich jetzt nicht der cleverste Wechsel, aber jetzt auf die Zeit gesehen dann ja schon die richtige Entscheidung und auch einfach ja dann eine rationale Entscheidung, die ich so treffen musste, weil das dann schon auch ja so eine Riesenchance auch war, bei so einem Verein wie VfB Stuttgart einen Vierjahresvertrag zu unterschreiben.
Der VfB, ich erinnere mich so ein bisschen dran zurück, die waren ja jetzt auch damals nicht unbedingt der Favorit abzusteigen. Die sind auch, glaube ich, in Relegation gegangen, ne? Wenn ich es richtig weiß noch.
Genau, ja. Es war absehbar, dass sie Relegation spielen. Also da waren die letzten drei schon auch ein bisschen abgeschlagen. Aber ja, natürlich hatte ich die Hoffnung und die Erwartung, dass sie die Relegation gewinnen. Also in den letzten Jahren war das ja schon fast immer der Fall, dass der Bundesligist dann die Relegation gewonnen hat. Aber ja, damals war das dann leider nicht der Fall.
War das gegen Union?
Ja, genau, das war in Berlin damals.
Ach, okay, ja. Ja, die halten sich ja auch seitdem in der Bundesliga, was ja als Relegationsaufsteiger, zumindest in der ersten Liga, auch ungewöhnlich ist. Ich meine, der FCK hat sich auch gehalten als Relegationsgewinner. Ja.
Ja, ich glaube, der Schritt aber von der zweiten in die erste Liga ist schon nochmal größer als von der dritten in die zweite Liga. Also merkt man ja auch, dass da viele Vereine mit zu kämpfen haben, dann ja, sich in der ersten Liga zu etablieren. Also da muss man vor Union Berlin schon auch Respekt haben.
Ja, das ist auch ein riesiger finanzieller Schritt auch, was die Vereine da durchleben. Du bist dann nach deiner Zeit in Stuttgart zum FCK zurückgekommen. Wie war das denn für dich, zu deinem alten Club zurückzukehren?
Auf jeden Fall was Besonderes. Also du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin Pelzer Bu, habe in Lautern in der Jugend gespielt, war regelmäßig Balljunge im Stadion, bin dann damals nach der Jugend eben nach Nürnberg gewechselt und hatte dann jetzt keine Profispiele auf dem Betze gemacht. Und das war dann schon was Besonderes, zum FCK zurückzukommen, wieder in die Heimat zu ziehen, das erste Mal auf dem Betzenberg zu spielen. Ja, und habe dann aber auch schon nach einer Zeit gemerkt, dass es einfach was anderes ist, ein Fan von einem Verein zu sein oder dann ein Spieler. Also dann schon sagen, dass da anfangs die Gedanken deutlich romantischer waren, als es dann so in der Realität war.
Inwiefern?
Ja, ich bin ja schon, sage ich mal, ein spezieller Spieler gewesen. Also hatte schon so meine extrem Stärken, aber schon auch extreme Schwächen und muss dann schon sagen, dass so meine Stärken einfach nicht so auf den Betze gepasst haben, so meine Spielweise. Und das war mir damals schon auch irgendwo bewusst, aber war dann so bei der Wechselentscheidung ja vielleicht zu romantisch und zu wenig rational. Dann so die rationalen Gründe, die dann schon eher dagegen gesprochen haben, gegen den Wechsel, so ein bisschen weggeschoben. Und ja, mehr so das Romantische im Kopf gehabt und würde dann sagen, dass das im Nachhinein, ja, Fehler klingt jetzt hart, aber ja, nicht so die beste Entscheidung war im Großen und Ganzen.
Trotzdem stelle ich mir das krass vor, das erste Mal quasi im Trikot vom eigenen Verein, auch vom Herzensverein, aus dem Tunnel zu laufen und da in dieses Stadion reinzumarschieren, oder?
Definitiv. Also auch dann so das Trikot mit der Nummer 10, das ja dann schon noch irgendwie so ein bisschen was Besonderes hat und da so den eigenen Namen drauf zu sehen, das war schon was Besonderes oder dann auch, ja, dass die ganze Familie und Freunde im Stadion sind. Also jetzt die Antwort davor hat schon sehr negativ geklungen. Also es gab auch definitiv sehr viele schöne Momente und auch besondere Momente und ist auch was Besonderes jetzt als Fußballprofi 3 Jahre in der Heimat spielen zu dürfen. Also ja, wie gesagt, also gab dann sehr viele schöne Momente, aber ja, so im Großen und Ganzen gab es natürlich schon auch schwierige Phasen.
Was kommt dir denn in den Sinn, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Das erste Jahr lief gut, muss ich schon sagen. Da habe ich auch eine gute Rolle gehabt, war ja im Großen und Ganzen auch Stammspieler gewesen und fand, wir haben auch echt eine ordentliche Saison gespielt, in der Hinrunde vielleicht ein bisschen überperformt und dann in der Rückrunde, ja, gerade so das Gegenteil, hatten wir dann schon auch häufig Pech und jetzt gerade auch letztens mal so Statistiken durchgeschaut, weil ich das schon auch ein spannendes Feld finde und so ein bisschen auf diese XG-Points gekommen, was ja auch so ein Thema ist, da wäre vielleicht mein vorheriger Gast, der Dominik, der richtige Ansprechpartner. Und habe dann gesehen, dass wir in dem Jahr echt so die meisten XG-Points hatten, jetzt seit dem Aufstieg. Und ja, finde dann, dass das erste Jahr so als Aufsteiger so im Rückblick oft zu schlecht wegkommt. Ja, und dann jetzt für mich persönlich gesprochen, die folgenden 2 Jahre sind dann ja weniger gut gelaufen, weil ich dann ja nicht mehr so performt habe und dann auch relativ viele Verletzungen hatte und dann doch öfters ja außen vor war. Und das war dann schon ja, im Großen und Ganzen ja eine schwierige Zeit gewesen.
Ja, letzte Folge, Dominik Theiß über Taktikanalyse. Wer das nochmal hören will, was der so aktuell zum Spiel zu sagen hat. Ich glaube, da hast du auch noch ein paar Takes, die wir dann gleich nochmal hinten dran stellen können. Gerne reinhören. Aber was hast du denn mitgenommen von deiner Zeit auf dem Betze?
Habe ich, glaube ich, vorher jetzt schon ganz gut ausgeführt. Also so eben einfach nochmal so die Entscheidung so rückblickend einfach anders reflektiert. Und dann trotz allem auch viele schöne Momente. Also jetzt auch gerade so als das große Highlight einfach im DFB-Pokalfinale dabei gewesen zu sein, dann auch auf dem Platz gestanden zu haben. Das war schon definitiv was Besonderes und schon auch ein Karriere-Highlight.
Das stelle ich mir so irre vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ich bin ja auch Fußballfan, seit ich Kind bin. Und ich stelle mir das so irre vor, wenn du da in dieses runde Stadion kommst, dann auch diese riesige Choreo siehst. Also da muss doch dir das Adrenalin, ich meine sowieso wahrscheinlich immer auf dem Platz, aber noch mehr aus allen Poren und sonst irgendwas ploppen, oder?
Ja, definitiv. Also es hatten auch vorher zu mir viele gesagt, dass das DFB-Pokalfinale was Besonderes ist und ja, mir das dann so angehört, aber mir jetzt auch nichts groß drunter vorgestellt und ja, so im Nachhinein weiß ich definitiv, was die Leute gemeint haben. Also das kann man auch nicht vergleichen mit einem Bundesligaspiel oder jetzt auch nicht mit einem Heimspiel auf dem Betze. Da war das Pokalfinale schon nochmal eine ganz, ganz andere Nummer.
Wie viel Betze schaust du zurzeit?
Die letzten Wochen jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich musste mich ja auf den Podcast vorbereiten. ja, und auch als Pfälzer kommt man ja gar nicht drum herum, immer mal wieder ein Spiel zu schauen. Hab dann so, ja, nach dem Karriereende und auch dann in der Zeit in Australien gar kein Fußball geschaut. Das hat auch mal gut getan, weil es jetzt dann auch wieder deutlich mehr Spaß macht. Und ja, die FCK-Spiele schaue ich schon regelmäßig, aber block mir jetzt auch nicht das komplette Wochenende, nur um dann das FCK-Spiel zu schauen.
Wie schaut man denn Fußball als Ex-Profi? Ich meine, du hast Dominik angesprochen. Wir haben im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen gesprochen, wie man als Trainer oder als mit einer Trainerausbildung so ein Spiel nochmal ganz anders sieht, wie jetzt ich als Laie, der, wie gesagt, nicht aus dem Fußball kommt ursprünglich. Wie schaut man als Ex-Profi?
Hängt so ein bisschen vom Kontext ab. Also wenn ich alleine bin, dann versuche ich schon aufmerksam zu schauen und ja, einen Blick auf die Taktik zu haben und das jetzt nicht nur so zu konsumieren. Wenn ich dann mit Freunden bin oder mal mit der Familie Spiele schaue, dann ja, lasse ich mich auch einfach mal berieseln und gucke es einfach nur als Fan. Also klar hat man dann schon als Spieler nochmal vielleicht ein bisschen einen anderen Blick, ne, so einen analytischeren Blick. Aber ja, im Großen und Ganzen glaube ich auch nicht viel anders als jetzt du vielleicht.
Bekommt man, also die Frage kommt mir jetzt gerade in den Kopf, bekommt man als Profi ein bisschen auch die Romantik ausgetrieben? Das klingt jetzt vielleicht hart, aber dass man halt doch auf einmal merkt, okay, es ist halt im Endeffekt ein knallhartes Geschäft.
Das war aber eher während der Zeit als Spieler. Also wenn ich jetzt Fußball schaue, dann habe ich den Gedanken gar nicht, weil ich das Spiel nach wie vor lieb und mich auch von einer Stimmung gerne anstecken lasse. Jetzt auch im Moment viel in Fußballstadien unterwegs bin und das dann auch echt genieße, so die unterschiedlichen Stimmungen kennenzulernen. Und irgendwie mal in einem Drittligastadion, das relativ klein ist und ja, das dann einfach eine andere Atmosphäre ist, als jetzt vielleicht in irgendeinem riesengroßen Bundesligastadion. Deswegen, klar, so als Spieler verliert man dann schon so ein bisschen die Fußballromantik, aber jetzt so als Zuschauer genieße ich es auch wieder, dass man das ja dann da wieder mehr einfach eintauchen kann in diese Fußballromantik.
Ganz schnell, spontan, deine Top 3 Stadien?
Boah. Ja, der Betze, das muss ich jetzt sagen. Nee, Spaß, also ist schon eine besondere Stimmung. Auch Stuttgart ist eine besondere Stimmung, cooles Stadion. Das war eine Zeit schade, weil da fast die ganze Zeit Corona war und wir eigentlich immer nur in einem leeren Stadion gespielt haben. Und Union Berlin. Ist auch eine ganz besondere Stimmung.
Die alte Försterei.
Ja, auch ganz anders und schon da trifft es der Begriff Fußballromantik sehr gut, wenn man da mal im Stadion ist.
Hättest du auch irgendeinen Geheimtipp, den du jetzt nicht in deine Top 3 packen würdest, wo du aber sagst, hat man vielleicht nicht auf dem Schirm, aber ist auch geil?
Dynamo Dresden, schon auch eine besondere Stimmung, also sehr lautes Stadion, weil das auch so ziemlich geschlossen ist, also die machen schon auch ordentlich Rabatz. War jetzt letztens mal bei Hoffenheim 2 gegen Rostock und dann so die Rostock-Fans auswärts zu erleben, das hat auch Charme, also ich finde, es ist dann irgendwie immer so vielfältig, dass da jedes Spiel und jede Stimmung auch irgendwie so ihren Charme hat.
Wir haben eben kurz drüber gesprochen oder kurz angeschnitten, dass ich dich ja auch gebeten habe, dem ein bisschen die Spiele anzugucken, vom FCK mal. Was fällt denn dir so auf, wenn du jetzt da so drüber guckst?
Ja, da hat mir der Dominik eigentlich schon vieles vorweggenommen.
Grüße gehen raus.
Ja, genau. Der FCK versucht, glaube ich, schon oft so wilde Spiele zu kreieren. Läuft viel im Mann auf Mann an, sehr mannorientiert und versucht dann auch so im Ballbesitz ziemlich schnell in die Spitze zu spielen. Wählt oft den langen Ball und hat relativ wenig Kontrolle über die Spiele, finde ich. Und das passt auch irgendwo zur Vereinsidentität. Muss man schon sagen, dass es jetzt, glaube ich, schwierig wäre, hier so den perfekten Ballbesitzfußball auf dem Betze zu implementieren. Aber ich glaube, dass dadurch schon auch einfach, dadurch, dass ja wenig Kontrolle in der Spielidee vorhanden ist, es, glaube ich, schwierig ist, konstant erfolgreich zu sein. Und ich finde das auch so, der Verlauf der Saison zeigt, dass es dann doch ja sehr so in Kurven verläuft und dann mal ein richtig gutes Spiel dabei ist, aber dann nochmal wieder ein richtig schlechtes Spiel. Ich glaube, dass das so die Kunst ist, ja so aus dem Wilden und dem Kontrollierten vielleicht einen besseren Mix zu finden, um dann auch einfach dauerhaft und konstanter erfolgreich zu sein.
Wie viel spielt deine Gegner eine Rolle für deiner Meinung nach? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass du jetzt, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass es gegen Teams wie jetzt Dynamo Dresden zum Beispiel als Aufsteiger aus der dritten Liga oder jetzt auch am Tag, an dem wir aufnehmen, gestern gegen Preußen Münster, ja, dass das dann halt doch eher dann dankbarere Gegner sind für dieses Art von Spiel, oder?
Ja, würde ich schon so sagen. Also wobei die zwei Vereine ja beide auch einen relativ aktiven Ansatz wählen und versuchen auch viel über Ballbesitz zu kommen. Aber klar, dass die Qualität des Gegners schon auch das eigene Spiel sehr beeinflusst, muss man schon sagen. Aber ich finde, dass der Anspruch vom FCK schon sein sollte, in den Heimspielen auf jeden Fall eher so das Spiel zu gestalten und die Richtung vorzugeben. Und ja, das dann auch so die große Kunst, das auch auswärts hinzubekommen. Weil ich glaube, dass da dann so die Mannschaft und der Verein schon auch einfach verwöhnt ist in den Heimspielen, dass sie da dann ja so einen Bonus auf der eigenen Seite hat und der dann halt in den Auswärtsspielen oft fehlt. Und ich glaube aber, dass da auch eben so die größere Kontrolle der Ansatz wäre, damit dann besser zurechtzukommen und dann die Spieler auch einfach aktiver zu gestalten von der eigenen Seite und vielleicht nicht zu sehr so den Gegner ins eigene Spiel kommen zu lassen.
Du hast es eben angesprochen, den Bonus zu Hause. Man redet ja immer viel davon, der Betzenberg als Hexenkessel, der die Mannschaft nach vorne schreit. Du hast ja selbst erlebt, ist das wirklich so krass?
Ja, muss man sagen, das ist schon besonders, weil der Betzenberg irgendwie so die Eigenart hat, dass man 60 Minuten eigentlich relativ schlecht spielen kann. Die Leute werden dann schon auch unruhig und das merkt eine Mannschaft auch und lässt sich da, glaube ich, auch manchmal davon anstecken. Und dann ist aber irgendwie so eine unscheinbare Aktion und einer wetzt einen Ball hinterher und es gibt einen Eckball und auf einmal ist das komplette Stadion da. Dann wird es bei der Ecke vielleicht irgendwie noch gefährlich und ja, dann sind die Fans wieder komplett da und die Mannschaft dann auch. Und das ist schon auch eine Qualität von der Mannschaft, das muss man schon sagen, dass sie so über einzelne Aktionen wieder extrem gefährlich werden kann und sich so in ein Spiel zurückfinden kann. Aber bin dann trotzdem wieder bei dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, so auf Dauer und über eine ganze Saison gesehen, muss man da, glaube ich, schon konstanter werden und kann sich dann nicht so drauf verlassen, dass dann irgendwie das Stadion einen immer wieder nach vorne pusht.
Gerade auswärts schwierig, ne?
Ja, eben, das habe ich ja gerade ausgeführt. Ja.
Zumal in der zweiten Liga gibt es, du hast Hoffenheim 2 angesprochen, da gibt es halt kein Hoffenheim 2, wo mal die Gastmannschaft das Stadion mal zum Heimstadion machen kann. Ne? Das ist gerade in der zweiten Liga ein bisschen schwierig.
Ja, ich würde zwar sagen, dass die FCK-Fans das doch häufig hinbekommen, aber klar, sind dann halt zwischen 3.000 und 10.000 und halt nicht irgendwie 45.000 Heimfans wie auf dem Betze.
Ja, das ist was anderes. Du hast dich entschieden, deine Karriere in einem Kicker-Tagebuch Revue passieren zu lassen. Das ist ja doch irgendwie ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte natürlich dann länger den Gedanken im Kopf, meine Karriere zu beenden. Und ja, so dieses klassische Instagram-Video, was ja mittlerweile eigentlich so gang und gäbe ist, das war mir dann ja zu Mainstream und auch irgendwie zu langweilig. Das hätte nicht so zu mir gepasst. Und dann habe ich ja so mal angefangen, ein bisschen so über einzelne Momente der Karriere einfach zu schreiben. Und das ist mir dann ja gut gelungen, hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich es mal meiner Frau gezeigt, mal Freunden gezeigt und die waren da alle recht begeistert davon. Und ich kenne jemanden beim Kicker ganz gut und habe den dann ja mal gefragt, was er von der Idee hält, dann auch mal irgendwie so ein paar Proben rübergeschickt und der fand das dann auch ja sehr spannend, interessant und dann fand ich es einfach auch interessant, mal so Einblicke zu geben in eine ganz normale, langweilige Karriere, weil ich finde, gerade wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit so Karriereverläufe gezeigt bekommt, dann sind sehr oft die von den Superstars und dann gibt es irgendwie die Dokus über die Superstars und die sind mit Sicherheit auch spannend, aber wiederholen sich dann auch oft und ja, so diese normalen, langweiligen Karrieren kommen eigentlich relativ selten vor und da fand ich es ganz cool, da mal so ein bisschen Einblicke zu geben und ja, ist mir dann, glaube ich, im Großen und Ganzen auch ganz gut gelungen.
Würdest du sagen, dass deine Karriere langweilig war?
Ja, das ist ja das Spannende. Eigentlich nicht, nee. Es gab ja schon auch viele kuriose Momente und ja, witzige Momente, traurige Momente. Also gerade jetzt so mit dem Aufgestiegen, dann doch nicht aufgestiegen. Also es gab ja dann schon viele besondere Momente, aber das ist ja gerade so der Punkt, dass es eigentlich eine normale Karriere ist. So dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, da irgendwie so gependelt zwischen den drei Ligen und dass die dann trotzdem aber irgendwie auch besonders ist und dann irgendwie auch andere Herausforderungen hat als jetzt so die Weltkarriere, ne, irgendwie fünfmal deutscher Meister wird und Weltmeister und die Champions League gewinnt. Das ist natürlich was ganz Besonderes und für die Öffentlichkeit auch im Großen und Ganzen interessanter. Aber das, ja, das war ja so mein Punkt, dass dann eben so diese normalen Karrieren irgendwie auch so ihre Besonderheit haben und auch ja es ganz interessant ist, da mal mehr Einblicke zu bekommen.
Das stimmt eigentlich, ne? Also die allermeisten Fußballprofis in Deutschland oder jetzt auch wahrscheinlich weltweit, ich weiß nicht, ob die gewinnen die einen Titel? Also jetzt mal wirklich jetzt so, da wäre jetzt mal interessant, oder was da der Durchschnitt wäre, oder?
Ich glaube, in meinem Transfermarktprofil ist der Westfalen-Pokal als Titelgewinn verzeichnet, aber das würde ich jetzt nicht als Titelgewinn zählen lassen. Also nee, natürlich nett. Also ist ja eher eine ganz große Ausnahme, dass man einen Titel gewinnt oder auch, dass man in einem Pokalfinale steht, ist ja auch schon eine große Ausnahme. Also jetzt so diese dritte Liga zählt ja auch als Profifußball, aber da gibt es schon auch Herausforderungen, die man nicht so auf dem Schirm hat und das finde ich eben ganz spannend.
Jetzt war gerade nochmal, das kommt mir jetzt auch gerade wieder so. Ich meine, wir haben vorhin kurz über das Pokalfinale gesprochen und auch, ich meine, es ist, wie du sagst, unwahrscheinlich, einen Titel zu gewinnen, als Fußballprofi, jetzt mal so rein nüchtern betrachtet. Wenn man dann im Pokalfinale ist, ich meine, Bayer Leverkusen war damals die Übermannschaft, die haben alles gewonnen. Also eigentlich war ja vorm Spiel, klar, die FCK-Fans haben gesagt, oh ja, ich glaube, so ein Gesang war, dass Bayern hat die Hosen voll oder Bayer hat irgendwie Angst oder sowas, ging ja vorher rum. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ging es ja eigentlich nur darum, wie viel bekommt ihr?
Ja, das ist jetzt schon sehr oberflächlich drauf geschaut. Ne? Man macht sich ja schon auch Gedanken, wie man das vielleicht verhindern kann und entwirft ja schon auch eine Taktik, dass man dann doch eine Chance hat. Und das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber das ist ja irgendwie auch so der Reiz des DFB-Pokals, ne? Dass es dann ein Spiel ist und in einem Spiel kann ja dann doch auch mal was Außergewöhnliches passieren. Und wir waren ja dann auch am Ende gar nicht so weit davon entfernt. Ne?
Nee, also stimmt, ja.
Ja, ist ja dann so das Besondere, dass dann so Endspiele doch dann oft deutlich knapper verlaufen, als man es erwartet.
Worauf ich eigentlich raus wollte, kommt dann nicht irgendwann so eine kleine Stimme im Kopf, auch wenn man weiß, dass man der Außenseiter ist, so nach dem Motto, ey, das ist jetzt diese eine Chance, kommt es dann irgendwann? Oder ist es dann auch so ein bisschen, du bist hier im Jetzt und hast das Spiel und versuchst es halt irgendwie zu gewinnen?
Beides, also das ist vorm Spiel ein Gedanke und auch während dem Spiel ein Gedanke, dass das jetzt schon so die Chance des Lebens irgendwo auch ist, ne, einen Titel zu gewinnen. Also, aber das ist ja was extrem Positives, weil wir in dem Fall auf keinen Fall der Favorit waren. Und das ist ja dann eher beflügelnd. Also ich glaube, dass das dann eher auf der anderen Seite bei Leverkusen so ein bisschen hemmen kann, ne, dass man dann so, ja, wir müssen heute den Titel holen. Und bei uns war es ja eher so, dass die Chance im Vordergrund stand. Und deswegen war das eher beflügelnd. Und ja, ist dann auch schade, dass wir es nicht ganz geschafft haben, weil ich hatte dann auch, gerade als ich so dieses Karrieretagebuch geschrieben hat, mal im Kopf so das Szenario, was da eigentlich los gewesen wäre, wenn wir wirklich den Titel geholt hätten. Also die Stimmung war ja so schon unfassbar. Und ja, wenn wir da irgendwie kurz vor Schluss das 1-1 machen und es dann vielleicht in der Verlängerung schaffen, das war mal so ein Kopfkino. Und dann, ja, wurde ich schon auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, das wäre wirklich unbeschreiblich gewesen.
Ja, das, also du hast eben gesagt, was jetzt schon los war, wo ihr es nicht gewonnen habt. Und ich meine, ich erinnere mich daran, ich saß damals auf der Pressetribüne und dann ist ja die Mannschaft in die Kurve gegangen und die ganze Ostkurve, man muss ja auch sagen, irgendwo das ganze Stadion, weil war schon ein bisschen lauter, hätte ich das gesagt, bei den Lautern.
Minimal.
Kam mir dann dieses Olé Rot-Weiß. Und ich meine, das ist doch schon krass irgendwie, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da kriege ich auch hier noch so ein bisschen Gänsehaut nebenher. Ja, es war einfach was Besonderes und auch so für alle Beteiligten was Besonderes, was man dann auch, glaube ich, nicht vergisst. Obwohl man trotz allem auch verloren hat, ne? Also darf man auch nicht vergessen.
Ja, stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Was ich dich eigentlich fragen wollte, du hast jetzt dann dieses Tagebuch im Kicker verfasst und jetzt kommt jetzt die Medienkarriere. Bist du jetzt Experte in verschiedenen TV-Sendern?
Medienkarriere würde ich jetzt nicht fokussieren, aber ja, bin schon so offen für ganz coole Projekte, weil mir das auch Spaß gemacht hat und ja, ich würde auch sagen, dass ich ein kleines Talent dafür habe. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, nochmal ja, so wieder das ein oder andere Projekt zu starten. Aber so langfristig sehe ich mich dann schon eher wieder im Fußball und in einem Verein.
Was sind denn deine Pläne?
Ja, also wieder so eine zweite Karriere zu starten, da habe ich schon wirklich Lust drauf, bin motiviert und ja, plane das jetzt auch aktuell. Also ich habe Sportmanagement studiert, schon vor ein paar Jahren da den Bachelor gemacht, mache jetzt beim DFB noch so eine Management-Fortbildung und bin, so wie ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt habe, ja, viel unterwegs, versuche viele Spiele zu sehen, besucht dann alte Vereine, da so ein paar Einblicke zu bekommen und genau, dann so ja Richtung Sommer dann auch wieder einen guten Einstieg in den Profifußball zu finden und ja, da dann eine zweite Karriere zu starten und zu zeigen, dass ich es auch neben dem Platz ganz gut kann.
Also willst du irgendwann, also Sportmanagement dann in Richtung Sportdirektor oder Geschäftsführer oder so irgendwas?
Ja, genau. Also wenn ich es mir jetzt so ausmalen könnte, wäre Sportdirektor schon so die Rolle, die perspektivisch am besten zu mir passt. Mir ist aber auch klar, dass ich da jetzt erstmal auch wieder lernen muss und Erfahrung sammeln muss, weil das ja schon deutlich vielfältiger geworden ist, das Gebiet. Und jetzt nicht mehr so wie früher, dass da dann irgendwie ein Ex-Profi einfach mal Sportdirektor oder Vorstandssport in einem Verein wird. Also da habe ich dann schon auch den Anspruch an mich selbst, erstmal zu lernen, um dann, wenn es soweit ist, dann auch wirklich einen guten Job machen zu können.
Trainer wäre jetzt für dich nicht in Frage gekommen.
Also
es ist immer so das Naheliegendste, was man so dann gefühlt in der Öffentlichkeit, was da mal so rausgehauen wird, weißt du, dann stehst du da irgendwie im Interview und gerade Karriere beendet, ah ja, und jetzt bist du Trainer, ne?
Ja, ist so der übliche Weg. Ich mache jetzt auch parallel noch meine B-Lizenz. Sehe mich aber langfristig eher nicht auf einer Trainerposition, weil der Alltag dann doch sehr ähnlich zu dem ist von einem Spieler. Und ich glaube auch so von meiner Persönlichkeit, ich andere Stärken habe als die jetzt ein Trainer braucht. Weiß nicht, ob ich da so dafür geeignet wäre, Tag für Tag vor einer Mannschaft zu stehen und da so Energie in eine Gruppe zu geben. Und auch einfach dieses extrem Schnelllebige, was dann ein Trainer hat, das mag ich auch nicht. Also ich glaube, möchte dann schon einfach ein bisschen strategischer arbeiten, zumindest ein bisschen langfristiger, wenn man das im Profifußball so sagen kann. Und ja, sehe mich da eher so in einer Managementrolle als jetzt im Trainerdasein.
Steht man als Trainer eigentlich mehr unter Druck als als Spieler? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Müssen Sie oder musst du einen Trainer fragen, der mal Spieler war? Ich kann das jetzt nur von der einen Seite beurteilen und würde aber trotzdem behaupten, dass ein Trainer nochmal mehr unter Druck steht, weil er irgendwo auch so gesamtverantwortlich ist für alles und ein Spieler ja dann eher für sich verantwortlich ist. Deswegen glaube ich, dass da der Trainer schon nochmal eine größere Verantwortung hat und dementsprechend auch größer unter Druck steht.
Okay. Philipp, dann sind wir so langsam am Ende von unserer kleinen Reise durch deine Zeit auf dem Betze, durch deine Karriere. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Und euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch mal vorbei auf www.rheinpfalz.de/fck. Da findet ihr alles rund um die Roten Teufel, was so ich und die Kollegen Nepomuzki und Müller verzapfen. Und viel Spaß beim Durchlesen. Meldet euch zum Newsletter an, der ist kostenlos. Und dann hören wir uns, wenn ich wieder im Lande bin. Bis dahin, macht's gut. Ciao.